Willkommen in unserem Podcast Das Gelbe vom AI. Ich bin Jean-Luc Winkler.
Hi, und ich bin Yvonne Teufel von Conversion Maker und heute tauchen wir wieder in die Themen aus dem Bereich der KI ein. Wir sprechen unter anderem über Microsoft und die neu etablierte Sparte Microsoft AI, die nun Mustafa Süleyman leiten soll. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wird Microsoft zum KI-Konzern? Zudem sprechen wir auch über die Zukunft von Chatbots und welche Bedeutung generative KI auf unser Suchverhalten und den Werbemarkt haben wird. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mit Microsoft.
Sehr gut, denn von Microsoft kommen ein paar spannende News. Microsoft hat sich nämlich Mustafa Süleyman geholt, um Microsoft AI im Konzern zu leiten. Er ist als Co-Founder von DeepMind und Infection AI in der KI-Szene sehr bekannt. Dabei ist besonders wichtig, er bringt einen großen Teil seiner Belegschaft von seinem aktuellen Startup Infection AI und dem Chatbot Pi mit.
Warum wir uns gerade dem Thema widmen? Die Investitionen von Microsoft in KI-Unternehmen häufen sich gerade sehr. Der Markt scheint sich hier nach und nach immer mehr zu konsolidieren. Was außerdem relevant ist für alle, die gerne auf unabhängige Unternehmen setzen und eine Zusammenarbeit mit Startups erwägen. Und ganz abgesehen davon scheint sich besonders in Europa die Macht von Microsoft zu bündeln. Was spätestens dann deutlich wurde, als Microsoft in den Aufbau eines KI-Zentrums in Nordrhein-Westfalen investierte. Das Thema hatten wir auch in unserer Podcast-Folge 25 vom 23. Februar. Hört da mal gerne rein, wenn ihr das Thema verpasst habt.
Microsoft hat bereits Reinvestments in OpenAI getätigt. Wir haben darüber berichtet, rund 13 Milliarden Dollar sind bereits in das KI-Unternehmen geflossen. Und jetzt investiert Microsoft auch in weitere Startups wie Mistral AI und Inflection AI. Hier auch kurz zum Hintergrund zu Inflection AI. Der Cloud-Riese wird aktuell mit einem Wert von 3,12 Milliarden US-Dollar beziffert und hatte sich erst letztes Jahr eine Finanzierung in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar gesichert. Inflection AI gehört zu den bekanntesten Startups im Bereich KI. Laut Forbes übernimmt Microsoft keine Kapitalbeteiligung an Inflection AI und auch das geistige Eigentum wechselt nicht in die Hände.
Was würdest du jetzt sagen uns die aktuellen Investments über die Beziehung zwischen OpenAI und Microsoft? Microsoft scheint ja seine Investments zu diversifizieren. Würde das jetzt bedeuten, dass OpenAI nicht genug liefert?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, wir brauchen uns da keine Gedanken machen oder keine Sorgen machen, dass Microsoft jetzt auch in ein anderes großes KI-Startup investiert. Das ist für die Natur des Angebots von Microsoft als Aggregator bzw. als Einfallstor zu den LLM-Anbietern eher gängige Praxis. Das heißt, man versucht hier nicht alle KI-Eier in den gleichen Korb zu legen von Sam Altman, von OpenAI, sondern diversifiziert sich hier. Warum? Weil sicherlich auch die Kunden von Microsoft ein breiteres Angebot nutzen wollen und zwischen verschiedenen KI-Modellen wechseln wollen oder zumindest die Auswahl haben wollen. Letztendlich bietet Microsoft mit Azure den Zugang über deren Plattform und deren sonstigen Infrastrukturangebot für Softwareunternehmen zu diesen LLMs, aber ich denke nicht, dass Microsoft hier mit den Angeboten bzw. mit der Performance von OpenAI unzufrieden ist. Eher im Gegenteil. Microsoft hat ja auch schon in Mistral AI investiert und da erste Schritte unternommen, um vielleicht auch ein kostengünstigeres KI-Produkt zu entwickeln bzw. um Abhängigkeiten zu reduzieren.
Würdest du sagen, andere Unternehmen haben überhaupt noch eine Chance gegen Microsoft im KI-Game?
Schwierige Frage. Auch schwierig, ob sich das so direkt vergleichen lässt. Schauen wir uns mal die anderen an. Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, Microsoft ist sicherlich für Startups relevant, weil es einen guten Zugang bietet. Also es ist schon attraktiv, mit Microsoft überhaupt zusammenzuarbeiten. Gucken wir uns andere Anbieter von LLMs an, dann ist es so, dass Nvidia wahrscheinlich einer der einzigen ist, der hier mithalten kann, was das Thema Hardware angeht, also die KI-Chips, die sie liefern, die Infrastruktur, die sie zur Verfügung stellen. Google könnte man auch sagen, wäre da möglich. Sie haben mit DeepMind natürlich eine Vorreiterstellung in der Branche, wirken aber mittlerweile eher abgeschlagen und im Vergleich zu Microsoft wirkt es dann so, als hätte Microsoft hier schon deutlich aufgeholt. Amazon als weiterer großer Player scheint hier im Moment ganz andere Prioritäten zu haben und Apple kocht auch wieder sein eigenes Süppchen. Microsoft fokussiert sich hier im Vergleich zu den anderen eher darauf, einen guten Zugang zu liefern. Das heißt, ich gehe zu Microsoft, habe dort alles aus einer Hand, habe alles gut integriert. Habe ich teilweise bei Amazon Bedrock auch, aber Microsoft möchte hier, glaube ich, deutlich nachholen. Es scheint so, als wäre Microsoft gerade führend, aber wer weiß, ihr habt es in letzter Zeit mitbekommen und miterlebt auch in unserem Podcast, es ändert sich hier ständig etwas. Das heißt, ob das so bleibt, dass Microsoft diese Vorreiterstellung weiter ausbauen kann, wird sich dann erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
Was bedeutet diese ständige Bewegung für jemanden, der einfach nur neue KI-Anwendungen im Unternehmen pilotieren möchte?
Ich denke, dass diese ständigen Bewegungen zeigen, dass man eine gewisse Modularität sicherstellen muss in der eigenen Software. Das bedeutet, dass man sich jederzeit die Möglichkeit offen halten muss, zwischen unterschiedlichen Modellen zu wechseln. Wir sehen immer wieder, dass es beispielsweise bei OpenAI gab es das ganze Machtkampfthema, Sam Altman geht von Bord, ist dann doch wieder da. Das sorgt natürlich für Unsicherheit. Als CTO muss man sich da sicherlich auf das ein oder andere oder den ein oder anderen Anbieter fokussieren und einstellen. Nichtsdestotrotz muss man offen bleiben für die anderen. Was heißt offen bleiben? Intern muss ich sicherlich viel testen, muss für mich und meinen eigenen Anwendungsfall bewerten, welches der LLM-Modelle der unterschiedlichen Anbieter oder auch innerhalb der einzelnen Anbieter funktioniert für unseren Anwendungsfall am besten und auch zukünftig weiteres Testing machen, sodass ich dann sagen kann, gut, jetzt gibt es vielleicht ein anderes Modell, was besser funktioniert, besseres Pricing hat, besser angebunden ist, stabiler funktioniert, weniger Ausfallzeiten hat und dahin dann wechseln zu können. Hierbei zeigt sich natürlich die Stärke von Microsoft Azure, ähnlich wie bei Amazon Bedrock, dass sie als Aggregator und Anlaufstelle agieren und sicherlich mit ihren ganzen Investments und Partnerschaften A natürlich auch zu vielen Modellen den Zugang liefern, sich B aber durch die Investments auch die Möglichkeit überhaupt erst dazu einräumen lassen, weil sie damit natürlich Exklusivitäten mit anderen Mitbewerbern am Markt eher ausschließen können. Als Investor haben sie da sicherlich ganz gutes Mitspracherecht, wenn nicht den besten Draht, um dann sicherzustellen, dass die Exklusivität mit einem der Wettbewerber ausgeschlossen ist.
Die ganzen Investments von Microsoft in KI beeinflussen zwar massiv den Aktienkurs. In den letzten 12 Monaten ist dieser nämlich um 50% angestiegen. Aber letztlich verdienen sie mit KI ja noch kein signifikantes Geld. Und das wiederum bringt uns jetzt auch wieder zum nächsten Thema. Denn wir fragen uns, werden Chatbots in Zukunft mit Werbung ihre Einnahmen verbessern? Und wenn ja, wie sieht Werbung in Chatbots überhaupt aus?
Ja, das Thema kommt immer wieder mal auf. Zuletzt, als Sam Altman mit dem Podcaster Lex Friedman über eine neue Art der Suche gesprochen hat. Dabei ist nicht neu, dass generative KI unser Suchverhalten verändert. Und damit könnte sicherlich die Relevanz von der Google-Suche auch abnehmen. Sam Altman ist aber nicht der Einzige, der darüber spricht. Auch der Perplexity und der Google-CEO äußern sich häufiger zu dem Thema. Altman findet jedenfalls die Idee interessant, ChatGPT mit einer Suchfunktion zu kombinieren, um so die Internetsuche neu zu erfinden. Was er aber nicht will, ein zweites Google entwickeln. Vielmehr legt er den Fokus auf Menschen bei ihrer Suche nach Informationen zu unterstützen und zu schützen. Er glaubt auch, dass OpenAI nicht auf Werbung setzen müsse, da User für ChatGPT zahlen und auch wissen, dass die Antworten nicht von Werbetreibenden beeinflusst werden.
Aktuell kann man nicht nur ChatGPT komplett werbefrei nutzen, sondern auch Googles Chatbot Gemini. Bei Plattformen wie Chatbot MyAI von Snap sieht es jetzt anders aus. Dort wurden bereits im September gesponserte Links eingeführt. Dabei ist es interessant, dass der Chatbot MyAI von Microsofts Chat Ads API angetrieben wird. Genauso wie Baidu, das chinesische Technologieunternehmen, und Axel Springer, die auf Chat Ads API setzen.
Ja, warum ist das Thema für uns wichtig? Die Erstellung und der Betrieb von KI-Chatbots kann sehr teuer sein. Und Werbung ist ein Ansatz, um sie wiederum rentabel zu machen. Aktuell existieren bei OpenAI noch keine Regeln dafür, wie Werbung in benutzerdefinierte GPTs eingeführt werden kann. Und damit erhält OpenAI auch keinen Anteil an den Einnahmen. Einige Experten sind hier der Meinung, dass sich das schnell ändern könnte. Einen klaren Trend lässt sich hier jedenfalls noch nicht beobachten. Aber dafür existiert auch der Markt noch nicht. Genauso wenig wie eine klare Vision, wie dieser Anzeigenmarkt für Chatbots genau aussehen soll. Yvonne, was meinst du als CMO bei Conversion Maker? Wie sieht die Zukunft von Ads aus?
Also ich glaube, wenn sich jetzt wirklich das Suchverhalten von uns ändern wird, sodass wir eher in Richtung Chatbot gehen und nicht mehr die Google-Suche verwenden, um uns Informationen liefern zu lassen, dann könnte das wirklich eine essentielle Bedrohung für Google sein, weil man natürlich bei den Chatbots nicht so viele Ads hat, wie jetzt natürlich in der Google-Suche. Und deshalb glaube ich, da müsste man einfach mal abwarten, wie sich unser Suchverhalten ändern wird. Und wenn es wirklich in Richtung Chatbot geht, dann sehe ich das doch wirklich als sehr große Bedrohung für Google.
Und was denkst du, wie können wir hier für neue Kanäle lernen?
Ich glaube, selbst wenn Google es schafft, das Beste aus beiden Welten anbieten zu können, wird es vermutlich Umsatzbußen geben, wenn sich jetzt die Chatbot-Werbung als weniger lukrativ erweist als die Suchmaschinenwerbung.
Lass uns doch mal das Gedankenexperiment spielen und schauen, ob wir schon Analogien aus der Historie haben. Gibt es bereits Entwicklungen in anderen Bereichen, die ähnlich verliefen, von denen wir hier etwas lernen können?
Ja, wenn wir uns mal ein paar Jahre zurückerinnern, YouTube war zu Beginn auch komplett werbefrei und begann erst einige Jahre später, ich glaube 2007, mit Werbeeinblendungen von Partnern. Heute müssen ja die Verbraucher eher für die Werbefreiheit bezahlen. Also das sehen wir ja jetzt im Beispiel bei YouTube. Da gibt es ja jetzt auch die bezahlten YouTube-Accounts, wo man dann beispielsweise keine Werbung hat. Oder ich glaube, die meisten kennen es auch bei Spotify. Oder selbst Amazon Prime wird mittlerweile Werbung nur noch gegen einen Aufpreis unterbunden.
Man kennt es aus der Vergangenheit. Verbraucher tun sich häufig damit schwer, für Dinge zu bezahlen, die sie vorher kostenfrei bekommen haben oder die werbefrei waren. iTunes musste so damals beispielsweise gegen Napster gegen ankämpfen, wo ich kostenlos Musik runterladen konnte, auch wenn es illegal vielleicht war. Bei Spotify habe ich zuerst eine kostenlose Nutzung gehabt, musste dann im monatlichen Abo dafür zahlen, was dann auch nochmal wiederum teurer wurde, um keine Werbung mehr zu haben, beziehungsweise um die Reihenfolge der Songs angeben zu können. Und auch YouTubes neues Geschäftsmodell spielt hier mit rein, denn Verbraucher müssen ein Abo abschließen, um YouTube werbefrei nutzen zu können oder beispielsweise auch Videos offline sich anzuschauen. Und ähnlich sieht es auch mit den Podcasts aus, denn da gibt es keine Abos, um ohne Werbung in die Podcasts reinzuhören. Aber dafür kann ich jetzt theoretisch easy die Werbung, die im Podcast läuft oder im Podcast vorgelesen wird, beispielsweise überspringen. Und Netflix bietet natürlich auch unterschiedliche Abo-Modelle an. Also das günstigste Abo-Modell bietet mir dann bis zu 5 Minuten Werbung pro Stunde. Und wenn ich weniger Werbung oder gar keine Werbung haben möchte, dann kann ich mehr dafür bezahlen.
Also ich würde sagen, wir sehen aus der Vergangenheit, es gab viele kostenlose Modelle, die dann umgeschiftet wurden zu Modellen, die man auch monetarisieren kann. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Chatbots auch Werbemaschine werden, wie könnte diese neue Werbewelt aussehen? Und vor allem für diejenigen, die Werbung in Auftrag geben, wie könnte man auch den Erfolg beispielsweise messen?
Das ist eine gute Frage und lässt sich wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt der Chatbot-Nutzung noch gar nicht komplett absehen. Das liegt vor allem daran, dass die bestehenden Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT, die GPTs, die von OpenAI angeboten werden, noch alle sehr standalone funktionieren. Das heißt, ich habe auch bei Google Gemini beispielsweise eine Webseite, auf die gehe ich, da habe ich ein Chat-ähnliches Fenster, da kann ich interagieren. Es ist aber noch nicht vollständig in Anwendungen integriert. Da gibt es natürlich erste Use Cases zu und da spielt dann zum Beispiel die heute schon früher erwähnte Microsoft Chats Ad API mit in die Karten, sodass ich die Möglichkeit habe, bestehende Chats zu monetarisieren, indem dann Shopping-ähnliche Ergebnisse, wie wir es vielleicht von Google Shopping beispielsweise kennen, ausgestrahlt werden oder angezeigt werden. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Clickout zu machen und zum Werbepartner zu gelangen. Warum ist das ganze Thema so schwierig vorherzusehen? Weil das Medium noch gar nicht klar ist. Klar, in so einem Chatbot, der textbasiert ist, können wir uns das vorstellen. Das heißt, da kann ein Link ausgestrahlt werden. Es können natürlich auch Display-Ads irgendwo platziert werden, sei es in dem Chat oder drumherum auf der Seite, auf der der Chat eingebunden ist. Nichtsdestotrotz macht sicherlich auch Sinn, die Funktionalitäten der großen LLMs auch in andere Interfaces einzubinden, wie zum Beispiel Sprachassistenten. Da brauche ich nicht mehr einen Link darstellen. Wir kennen das sicherlich von Alexa. Da wird dann mit der Companion-App gearbeitet. Das heißt, es wird dann eine Push-Benachrichtigung rausgeschickt für weiterführende Informationen. Sowas könnte passieren. Es könnte ähnlich wie bei Podcasts zum Beispiel sein, dass native Werbung dargestellt wird, die sich gar nicht mehr so stark unterscheiden lässt. Ja, wo der Podcast-Host zum Beispiel die Werbung vorliest, da könnte der Chatbot natürlich die Werbung integrieren. Und es könnte eine gewisse Form der Manipulation der Ergebnisse stattfinden. Das klingt jetzt erstmal negativ, aber könnte dann bedeuten, dass wenn ich den Chatbot frage, gib mir mal die 5 besten Tools im Bereich der Textgenerierung oder Conversion-Optimierung aus, dass dann die Ergebnisse in ihrer Reihenfolge zum Beispiel durch Werbetreibende beeinflusst sind. Bis dahin, glaube ich, haben wir noch einen weiten Weg, nicht nur das Ganze technisch umzusetzen, aber auch den Werbemarkt dafür zu sensibilisieren, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ja, und von da aus gehen wir dann weiter in das Thema Messung der Wirksamkeit der Werbung. Also wie können wir überhaupt unsere Erfolgsmessung machen? Das, glaube ich, könnten wir dann nochmal in einer weiteren Folge besprechen. Lass uns jetzt lieber nochmal schauen, was sonst in der Zwischenzeit passiert ist.
Ja, heute hat es auch Fußball in unserem Podcast geschafft. Und zwar von einem einfachen Spiel ist Fußball ja wirklich im Moment schon zu einem komplexen Sachverhalt geworden. In Liverpool arbeitet man jetzt mit Google DeepMind Abteilung zusammen. Tactic AI ermöglicht es Trainern, Spielerkonstellationen im Strafraum bei Eckbällen zu testen und zu bewerten. Eckstöße haben ja ein super hohes Potenzial für Tore. Und die Ausarbeitung einer Routine erfordert einen Mix aus einer menschlichen Intuition und Spielgestaltung, um Mustern bei den Gegnern zu erkennen und darauf eben zu reagieren. Und Tactic AI ermöglicht es jetzt Trainern, die Spielerkonstellationen im Strafraum bei Eckbällen zu testen und zu bewerten. Um Ereignisse trotzdem so präzise wie möglich voraussagen zu können, setzt das Modell auf einen geometrischen Deep Learning Ansatz. Also kurz gesagt, Tactic AI hat einen eigenen Blick auf das Geschehen. Spieler werden mitsamt ihrer Daten als Knoten in einem Graph gesehen und Spielsituationen sieht das Modell dann nicht nur im Original, sondern zusätzlich in drei Spiegelungen. Und anstatt auf der Suche nach dem perfekten Eckball stundenlang jetzt Videos zu sichten, können Trainer einfach mit dem KI-Modell herumspielen.
Ja, Yvonne, wie du weißt, mit Fußball habe ich so überhaupt nichts am Hut. Aber die nächste News, die passt dann doch eher zu meinem Interessensbereich, ist nämlich viel technischer von der Natur. Und da geht's nach Japan, denn das japanische Startup Sakana AI will ressourcensparend neue KI-Modelle erstellen. Statt jedes Mal ein komplett neues Modell zu entwickeln, soll die KI aus Bausteinen von Open-Source-Modellen zusammengesetzt werden. Das Ganze nennt sich Model Merging. Das Besondere, durch die sogenannte Evolutionary Model Fusion können einzelne Teile der Modelle miteinander verschmelzen. Die Grundidee von Sakana AI basiert hierbei auf der Genetik. Wenn sich das System ausbauen lässt, können Unternehmen künftig in kürzester Zeit neue KI-Modelle erschaffen, die genau auf ihre Wünsche zugeschnitten sind. Statt beispielsweise die bisherigen Möglichkeiten wie Feintuning oder das Prompt Engineering ausschließlich nutzen zu können.
Und das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema. Da geht es um GPT-4 Feintuning. Super simpel, eine Datenanalyseplattform, die komplexe Abfragen in natürliche Sprache ermöglicht, hat GPT-4 und GPT-3.5 von OpenAI fein abgestimmt. Die Modelle erzeugen eine domainspezifische Sprache, die in JSON oder Datenbankabfragen übersetzt wird. In internen Benchmark zeigte das fein abgestimmte GPT-4 eine Leistungsverbesserung von 56% gegenüber GPT-3.5. Allerdings war der Leistungssprung geringer als beim Wechsel von GPT-3 zu GPT-3.5. Zudem zeigte GPT-4 weiterhin Schwächen bei breiten und offenen Fragen. Die Hauptprobleme des verfeinerten GPT-4 sind eine deutlich höhere Latenz, und zwar 6-mal höher als bei GPT-3.5. Und die Kosten. 15-mal höher für Inferenz und 11-mal höher für Training als bei GPT-3.5. Supersimple verwendet daher eine Mischung aus verschiedenen spezialisierten Modellen, Prompts und Heuristiken, um die Genauigkeit und die Antwortzeit zu verbessern. Jean-Luc, du hast doch bestimmt schon Erfahrung mit dem Fine-Tuning-API von GPT-4. Würdest du die Erfahrung von Supersimple bestätigen?
Das ist eine super spannende Frage. Ja, wir haben natürlich super viel Erfahrung im Bereich Feintuning, weil wir mehr oder weniger täglich bei Conversion Maker AI unterschiedliche KI-Modelle gegeneinander benchmarken, testen, auch für die einzelnen Kunden. Ehrlicherweise, wenn wir auf die Zeit gucken, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt die einzelnen Modelle noch miteinander vergleichen. Deswegen würde ich eher sagen, lass uns das nochmal für eine neue Folge aufheben.
Ja, dann würde ich sagen, das ist doch super der Abschluss für diese Folge und ich würde sagen, wir können vielleicht da in der nächsten Folge mal noch genauer drauf gucken und ja, mehr dazu erfahrt ihr dann in 2 Wochen.
Ganz genau. Und wir sagen jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns natürlich auf Feedback, Diskussionen zu dieser Folge und ihr kennt schon, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr auch keine Folge. Also bis zum nächsten Mal. Erstmal schöne Ostern.